Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Anke Schäfer.
Sie hören Fazit in der Silvesternacht 2019. Die letzte Stunde dieses Jahres wollen wir nutzen, um die Debatten der vergangenen 12 Monate aufzugreifen. In Leipzig ist uns zugeschaltet der Kulturwissenschaftler und Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich. Die Schriftstellerin Jagoda Marinic ist in Mannheim für uns im Studio. Und neben mir sitzt der Historiker, mein Kollege Hans von Trotter, den Sie kennen, weil er oft regelmäßig in Deutschlandfunk Kultur die Feuilleton-Presseschau formuliert. Guten Tag an Sie alle.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Unser erstes Thema, der Klimawandel und die Protestbewegungen. Fangen wir beim Phänomen Klimawandel an, ein großes Phänomen. Und der Kulturhistoriker Thomas Macho hat gesagt, Klimawandel ist Kulturwandel. Frage an Sie, Frau Marinic, kann man das so sagen?
Unbedingt. Also ich glaube, wir haben hier mit einer ganz, ganz neuen Dimension von Debatte zu tun, nämlich, dass wir dauernd Fakten vortragen und viele Menschen einfach das nicht begreifen. Also dass es die Vorstellungskraft der Leute sprengt. Egal, welche Debatten wir vorher hatten, sei das Migration oder was Leute gewohnt sind, Verkehr, meistens sind es Fakten, man legt sie auf den Tisch. Und beim Klima stehen wir plötzlich vor dem Phänomen, dass zig Wissenschaftler dasselbe sagen und trotzdem kommt die Botschaft in der Breite nicht an. Also weder das eigene Verhalten zu ändern, noch die politischen Ansätze zu ändern, noch eine wirklich faktische Politik zu machen, die dem Erkenntnisstand im Moment entspricht. Ich glaube, das ist eine riesige Verantwortung von dem, was gerade ist, irgendwie zum Begreifen zu kommen gesellschaftlich.
Also Sie sagen, die Botschaft kommt nicht an. Wolfgang Ulrich in Leipzig, würden Sie sagen, das ist richtig? Kommt sie wirklich nicht an?
Ja, sie kommt, glaube ich, bei vielen nicht an. Es ist einfach ja ein Phänomen, dass man nur das, was die Wissenschaft prognostiziert, eben noch in der Zukunft liegt. Deshalb ist es für viele Menschen im Moment noch sehr abstrakt, noch nicht so real. Anderes ist dann doch immer realer. Und das ist hier das Hauptproblem. Ein Phänomen, das wir natürlich bei anderen Technologien schon hatten. Günther Anders hat das schon ja sehr schön ab den 1960er Jahren beschrieben als Grundproblem der modernen technischen Welt, dass der Mensch Dinge bewirken kann, damit deren Ausmaß, deren Folgen, deren Konsequenzen er überhaupt sich nicht mehr vorstellen kann. Und dieses Thema Klimawandel ist dafür ein besonders gutes Beispiel, denke ich.
Aber ganz so abstrakt ist der Klimawandel ja nicht. Wir haben 2019 einen sehr heißen Sommer gehabt, auch zum Beispiel in Deutschland, in Berlin, in Mannheim, in Leipzig. Hans von Trotter, wie sehen Sie das?
Ja, das ist ja das Faszinierende, dass wir es als eine Debatte des Jahres 2019 betrachten. Seit 3 Jahrzehnten Minimum weisen Wissenschaftler darauf hin, dass es genau so kommt, wie es jetzt kommt. Und tatsächlich stecken wir ja schon mittendrin. Aber es ist ja tatsächlich so, in diesem Jahr ist diese Debatte und das, was von Thomas Macho beschrieben worden ist, ist in diesem Jahr aufs Tapet gekommen. Und da haben einzelne Figuren auch damit zu tun, über die wir sicher auch noch sprechen werden. Und die Debatte hat eine völlig andere Dimension angenommen und greift auch ganz anders tief in die Gesellschaft ein. Übrigens zum Beispiel auf der diesjährigen Worldcon, wo es um Science-Fiction geht. Da war ein wichtiger Debattenpunkt, dass in Science-Fiction der Klimawandel bisher keine Rolle spielt, was eben auch ein Indiz dafür ist, dass die letzten 10 Jahre das gar nicht auf dem Schirm war, dass das unser eigentliches Thema ist. Und dann kommen ein junger und ein sehr junger Mensch am Anfang dieses Jahres sozusagen auf die Bühne und bringen diese Debatte auf eine Weise ins allgemeine Gespräch, das die Welt quasi auf den Kopf stellt, aber mit Fakten, die wir seit Jahrzehnten kennen, und mit Forderungen, die wir eigentlich auch seit Jahrzehnten kennen.
Aber kann man das so sagen, Frau Marinic, dass die Kultur, die Kunst ein bisschen spät reagiert?
Ja, in jedem Fall. Also man hat ja so ganz witzige Bilder von der Tagesschau, wie Sie sagen, aus den 80er Jahren, wo man dann schon die Schlagzeilen zeigte, die eigentlich heute noch aktuell sind. Also ich glaube, was der Unterschied ist eben, was wir beschrieben haben, die Technik früher, die beschrieben wurde, war ja sozusagen ein Wandel, der von uns Anpassung erfordern wird. Während was jetzt klimatisch passiert, ist ja ein Wandel, der wirklich bedrohlich ist für die menschliche Existenz. Also es ist natürlich ganz komplex, es macht aber auch Spaß zu sehen, dass da eine Verantwortung in jungen Menschen heranwächst, die, glaube ich, so ein bisschen auch dieses Beton aufbrechen möchte, das sich viele gemacht haben im Sinne von, es wird weitergehen wie immer. Und sie hämmern mit ziemlichem Nachdruck und senden die Botschaft, es wird vielleicht gar nicht mehr weitergehen.
Es macht Spaß, aber es macht auch Mut.
Es macht auch Angst.
Also es macht auch Angst, aber ich finde gerade in unserem Thema Kulturdebatten macht es auch Mut. Ich habe den Eindruck, dass Kulturdebatten besonders zahlreich waren in diesem Jahr und besonders intensiv und besonders durchschlagend. Also, dass es möglich ist, mit den neuen Medien und mit einer neuen Generation und der Art und Weise, wie sie damit umgeht und wie sie auch digitale Kommunikation in reale Aktivitäten wie Demonstrationen, wie Wahlaufrufe, wie politisches Engagement überträgt, dass da die Kulturdebatte eine völlig neue Aufgabe bekommen hat. Und der Klimawandel ist das erste, stärkste, wichtigste Beispiel dafür. Aber auch in den Jahren vorher, auch die MeToo-Debatte ist gekommen und hat sehr, sehr viel bewirkt. Also jetzt kam der Woody Allen-Film raus, der gedreht wurde, während MeToo aufkam. Und es ist vollkommen unmöglich, ihn sich anzuschauen oder ihn zu kritisieren, ohne diese Debatte einzubeziehen. Das heißt, diese kulturellen Debatten haben eine ganz andere Präsenz in unserer Weltwahrnehmung. Auch das macht Angst.
Das heißt, Kultur ist sozusagen nicht mehr unter ferner Liefen, kann man sich angucken oder nicht, sondern man muss hinhören. Man muss hingehen ins Theater, um sich auch auf den Stand zu bringen und um sich dazu zu verhalten, was gerade passiert.
Ich glaube, die Welt ist so unübersichtlich und die Folgen davon sind so bedrohlich, dass das Bedürfnis danach ist, ordnen, sichten, kommentieren, einsortieren, dafür Angebote zu bekommen. Und wer soll das machen, wenn nicht die Kultur?
Wenn nicht die Kultur und die Künstler, die ich doch noch mal auch in Schutz nehmen möchte. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Künstlern, die sich schon mit dem Klimawandel beschäftigt haben, bevor Greta Thunberg so groß geworden ist. Andres Feil zum Beispiel in Berlin hatte am Deutschen Theater das Stück Let Them Eat Money inszeniert. Das hatte einen ganz, ganz langen Vorlauf, viele Jahre. Da wird ein Szenario beschrieben, das schon nach der Klimakatastrophe vor Ort ist. Das hat einen großen Eindruck auf mich gemacht, dieses Stück, weil ich eben dachte, in so einer Welt möchte ich eigentlich nicht leben. Die ja in der Tat hat Angst gemacht. Jetzt ist aber die Frage an Sie auch, Wolfgang Ulrich, sind Künstler Künstler oder können sie auch Aktivisten sein? Zum Beispiel bei Andres Feil kann man sich manchmal fragen, geht er schon in Richtung Aktivist?
Also natürlich können sie beides sein und in diesem Jahr ist gerade auch im Bereich der bildenden Kunst diese Debatte, ich würde sagen, das erste Mal in Ansätzen zumindest geführt worden. Ausschlaggebend hier war vielleicht am ehesten Olafur Eliasson, der im Zuge der Venedig-Biennale mal so einen Hinweis drauf gegeben hat, welche Nachhaltigkeitsprobleme auch die bildende Kunst hat, wie viel an Kunst, die heute entsteht, ja nur für so ein Großevent entsteht, danach auf den Müllbergen landet. Also überhaupt nicht materialgerecht oder anderes sich ereignet. Natürlich kommt auch der ganze Kunsttourismus dazu, der auch oft sehr fragwürdig ist. Eliasson macht in seiner eigenen Arbeit seit vielen Jahren auch das Thema Klima immer wieder sehr prominent. Vielleicht ist er jetzt kein Aktivist, aber wenn wir jetzt mal an so eine Gruppe denken wie Extinction Rebellion, da ist ja dann auch sehr unklar, ist das eine Künstlergruppe, ist eine Aktivistengruppe, die Grenzen sind sehr unscharf. Bei manchen ist das dann allerdings auch vielleicht schon wieder zu radikal. Also da sieht man vielleicht auch sehr schnell, dass da, wo es Richtung ziviler Ungehorsam geht und auch mit sehr starken Bildern gearbeitet wird, dass dann doch nicht mehr unbedingt so mehrheitsfähig ist wie, sagen wir mal, das Auftreten und die Ästhetik der Fridays for Future-Bewegung.
Ich denke, man muss unterscheiden zwischen Ereignis und Debatte. Und Ereignisse zu diesem Thema hat es immer schon gegeben. Gibt es ja ganz lange schon. Nehmen Sie den Film Die Wand oder den Roman. Nur, dass es wirklich eine alle politischen Diskussionen, künstlerischen Diskussionen, unseren Alltag durchdringende, permanent präsente Debatte geworden ist, das würde ich sagen, ist tatsächlich neu.
Herr Ulrich?
Das würde ich auch sagen. Und das ist, glaube ich, ziemlich wesentlich auch Folge der sozialen Medien, die ja auch so für sehr viele Menschen, gerade in der jungen Generation, was absolut Alltägliches sind. Man ist während man seine anderen Dinge tut, immer parallel auch ein bisschen oder mehr als nur ein bisschen in den sozialen Medien kriegt, also sehr viel aktuell mit, ist da verwickelt in eigene Formen auch der Inszenierung und hat ein vielsträngiges Leben. Und da können sich natürlich solche Themen dann auch sehr viel immersiver auch in den eigenen Alltag hinein entwickeln, als das bisher überhaupt möglich war.
Ich würde da auch noch gerne was ergänzen, nämlich, dass ich so beobachte diese Verhältnisse zwischen USA und Deutschland, also dass ich das Gefühl habe, die Bürgerbewegungen oder überhaupt Freiheitsbewegungen in den USA waren ja aus unserer Sicht immer schon stark popkulturell fast schon. Die Bilder, die produziert wurden, diese Schnittstellen zwischen Zivilgesellschaft und Kunst und Kultur waren immer schon sehr stark. Also da gab es eine Dynamik, die sich jetzt, finde ich, auch stärker in Deutschland gezeigt hat. Natürlich auch durch die sozialen Medien, weil einfach Künstlerinnen viele Follower haben. Und sobald sie dann ihre Followerschaft nutzen, um auf politische Themen hinzuweisen, entwickeln sich plötzlich diese Hashtags, entwickeln sich wirklich Shitstorms oder eben Themenkampagnen, die dadurch lanciert werden. Und die Macht der Künstlerinnen und Künstler ist auf eine gewisse Weise natürlich gewachsen, glaube ich. Ich würde schon unterscheiden wollen, zwei Sachen, nämlich Extinction Rebellion sehe ich per Definition einfach so, dass sie sich ja ein Programm gegeben haben, wo sie hinwollen mit ihrem Tun, und sie verwenden auch künstlerische Mittel. Also es gibt sozusagen ein politisch definiertes Ziel. Während ich Kunst nicht so verstehe, dass ich Kunst praktiziere, um ein politisches Ziel zu erreichen, sondern ich mache Kunst und vielleicht sozusagen beschäftige ich mich dann auch mit etwas, was politisch relevant ist. Also ich sehe Extinction Rebellion schon als eine politische, zivilgesellschaftliche Bewegung, die auch mit den Mitteln der Kunst spielt. Vielleicht finde ich interessant auch anzumerken, warum reden wir, können Künstlerinnen auch Aktivistinnen sein? Da war ich in Berlin auf einer Lesung von Arundhati Roy, die sich davon sehr angefasst fühlte, als eine indische Stimme, die viel sagt in dem Bereich, die sagte, ich bin als Schriftstellerin eigentlich immer auf der Seite des Humanistischen. Also egal, was ich erzähle, ob ich vom Guten oder vom Schlechten erzähle, eigentlich geht es mir immer darum, das Menschsein zu verstehen. Und wenn ich mich äußere, dann im Sinne auch des Menschseins und eigentlich nicht die Vertreterin des Bösen, kann man in der Geschichte natürlich widerlegen, aber sie hat sich eigentlich gewehrt, den Zusatz Aktivistin zu brauchen. Sie sagte eigentlich, wenn sich ein Künstler so versteht, dass er mit humanistischen Werten arbeitet, dann ist eigentlich die Kunst schon eine Aussage. Und wir sehen im Moment vielleicht auch die Künstler so prominent, weil Kunst von der Freiheit lebt, von der Kunstfreiheit, und auch die zunehmend erkämpft werden muss, was sie natürlich auch wieder sichtbarer macht.
Ja, Gunnar Marinic, sagt er, Schriftstellerin, uns zugeschaltet aus Mannheim. Mit uns diskutiert Wolfgang Ulrich, zugeschaltet aus Leipzig, und Hans von Trotha, mein Kollege hier in Berlin. Wir diskutieren gleich weiter über die Debatten des Jahres 2019 in dieser Silvesternacht. Zuerst aber die Beatles. Die waren nämlich auch zu Gast im Hamburger Star Club, der vor genau 50 Jahren seine Pforten geschlossen hat. Hier sind sie mit Ask Me Why.
Can't conceive of any more misery. Ask me why. I'll say I love you, and I'm always thinking of you. I love you, 'cause you tell me things I want to know, and it's can't conceive of any more misery. Ask me why.
I'll say I love you, and I'm always thinking of you.
Die Beatles mit Ask Me Why in Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Fazit in dieser allerletzten Stunde des Jahres 2019. Unaufhaltsam nähern wir uns Mitternacht. Und unser zweites Thema, das wir hier besprechen wollen, indem wir zurückschauen auf die Debatten des Feuilletons im Jahr 2019, ist das Thema Identitätspolitik. Ein großes Thema. Hat es in diesem Jahr einen Rechtsruck gegeben in Kunst und Kultur? Frage an die Schriftstellerin Jagoda Marinic.
Das ist eine richtig schwierige Frage, weil es eben, glaube ich, beides parallel gibt. Es gibt diese Politisierung, von der ich finde, dass auch immer mehr Menschen eben Gesicht zeigen, heißt es ja dann so, für eine vielfältige Gesellschaft, für liberale Werte. Aber es gibt natürlich immer mehr Bewegungen, Petitionen, Erklärungen, wo man doch ein bisschen überrascht ist, dass viele Künstlerinnen und Künstler ein eher konservatives, vielleicht abschottendes, Zustand bewahrendes Bild der Dinge haben. Ja, ich glaube, dass sich immer mehr Künstlerinnen und Künstler tatsächlich dahingehend absichern, dass sie vielleicht auch denken, ich muss hier irgendwas schützen. Also wenn man sagen von Identitätspolitik, dass sie eine homogene Identität, eine homogene Idee von Nation irgendwie meinen, verteidigen zu müssen. Das hat's. Ich weiß nicht, ob es gleich ein Ruck ist oder eine Sichtbarwerdung, denn die Menschen denken ja nicht erst seit gestern so. Ja, es ist eine Parallelität von Mensch, von Künstlerinnen und Künstlern, die für mich für diese liberalen Freiheiten kämpfen und sichtbarer werden, aber eben auch andere, die sagen, nö, dann muss ich aber auch die Gegenflagge zeigen.
Ist das etwas, was Sie auch beobachten als Kulturwissenschaftler, Wolfgang Ulrich?
Ja, auf jeden Fall. Man kann hier vielleicht auch nochmal an das anknüpfen, was wir vorgesagt haben, als wir meinten, jetzt sind so ganz große, durchschlagende Themen auch plötzlich in die Kulturdebatten haben Einzug gefunden. Und das heißt aber natürlich auch, dass hier Differenzen Einzug finden, die es vielleicht so in den letzten 2-3 Jahrzehnten nicht gab. Da war der Kulturbetrieb relativ homogen. Und viele derer, die in den letzten 2 Jahrzehnten dort aktiv waren, haben gar nie so wirklich gelernt oder haben vielleicht auch verlernt, so Differenzen auszuhalten oder Streit zu führen. Und jetzt plötzlich, wo wir innerhalb der einzelnen Bereiche der Kultur beim breiten Spektrum an Meinungen konfrontiert sind, sind wir erstmal ein bisschen auch überfordert oder hilflos, oft damit umzugehen. Wenn eben jetzt es natürlich genauso im Bereich Literatur oder bildende Kunst auch AfD-Sympathisanten gibt, wie in irgendwelchen anderen Feldern der Gesellschaft auch.
Also das heißt, Sie würden beobachten, dass die Rechtspopulisten, die Rechtsextremen sich praktisch einen Raum auch aneignen, den sie bislang so sich nicht angeeignet haben, nämlich die Hochkultur?
Ja, selbstverständlich, sie sind in diesem Raum drin und gerade die Hochkultur, die ja oft ganz klar ja sehr, sehr westlich geprägt ist, eben nicht globalisiert, immer noch nicht sehr stark auch unbedingt popkulturell gedacht ist. Gerade diese Hochkultur neigt natürlich dazu, jetzt sich in Zeiten von Globalisierung, in Zeiten der Social Media und so auch abzukapseln und sich bedroht zu fühlen. Und in dieser Lage kann sich dann eben auch eine rechte Partei als Wahrerin dieser Hochkultur in Szene setzen.
Hans von Trotter, Journalist, Historiker, hier auch bei Deutschlandfunk Kultur, derjenige, der die Feuilleton-Presseschau oft verfasst. Was sagen Sie?
Also ich würde auch sagen, was Frau Marinitsch gesagt hat, dass diese Position ja vorher auch schon gegeben hat, dass die da waren. Aber es lässt schon aufhorchen, dass gerade die konservativen und die sehr konservativen Positionen lauter, expliziter und deutlicher werden in einem Moment, in dem von Rechtsruck die Rede ist, in dem von einem Netzwerk die Rede ist, in dem dieser ganze rechte Raum sehr viel lauter bespielt wird und sehr viel präsenter ist. Und auch was Herr Ulrich sagt, finde ich vollkommen richtig. Und da fällt mir noch eine andere Debatte ein, die damit direkt nichts zu tun hat, aber indirekt. Und zwar nicht die Sache selbst. Darum geht es mir gar nicht. Der Anspruch der Hohenzollern auf 3000 Kunstwerke aus unseren Museen. Die Debatte, die darauf gesetzt wurde, dieses Bedürfnis nach einem Preußen, auch diese Entdeckung plötzlich, dass die Republik ihr Verhältnis zur Monarchie nie wirklich geklärt hat, in den 20er Jahren nicht, auch danach nicht. Und das in einer Zeit, in der statt des Louvre des 21. Jahrhunderts ein Hohenzollern-Schloss fertig gebaut wird, mitten in dieser Stadt Berlin. Also das ist schon ein merkwürdiger Resonanzraum, in den diese Debatten fallen, wobei ich eine ganz wichtige Unterscheidung machen würde, die Sie, Frau Schäfer, auch gerade gemacht haben. Das eine sind konservative Positionen, extrem und erzkonservative Positionen, da kann man streiten. Und das andere, und ich glaube, das ist der Hauptgegenstand unserer Debatte, ist Populismus. Und das nicht nur in Bezug auf Rechte, sondern überhaupt populistische Positionen, die dann auch noch in Angriffe umgemünzt werden. Also Kriege populistischer Positionen, das ist, glaube ich, etwas, woran wir im Moment sehr viel Energie verlieren. Und die sind nicht effektiv.
Also muss man wahrscheinlich fragen, muss man Strategien entwerfen, um mit gewissen Tendenzen umzugehen, Tendenzen von rechts, Frau Marinitsch?
Ja, also ich würde das gerne noch ein Stück ergänzen wollen, weil wir reden vom Rechtsruck. Und da möchte ich eine Debatte reinbringen, die sozusagen, was man eigentlich so das Integrationsparadox nennt, nämlich je mehr Bürgerinnen und Bürger verschiedener Herkünfte sich beteiligen an der Demokratie, desto konflikthafter wird diese Demokratie. Und davor ist der Kulturbetrieb natürlich nicht gewahrt oder gefeit. Richtig. Und ich glaube, dass umgekehrt war, dass der Kulturbetrieb, auch wenn Sie sagen, der war immer sehr offen offen und sehr westlich. Er war trotzdem auch unfassbar homogen. Also in allen Studien ist nachzulesen, dass die Öffnung der Theater, die Öffnung der Museen, die Öffnung der etablierten Kultureinrichtungen mitunter das unterste Schlusslicht bilden der Diversifizierung, also der Teilhabe an der Gesellschaft, dass eben wenig Menschen mit Migrationsgeschichte dort Stellen finden, mitentscheiden dürfen, Programm machen dürfen. Und da ist eigentlich in den letzten 10 Jahren Bewegung reingekommen. Alle Museen haben kapiert, wenn ich morgen in meiner Stadt noch Publikum haben möchte, muss ich vielleicht auch innen mich ändern. Und in diesen sozusagen progressiven Bewegungen in der Gesellschaft, in der Gegenwart anzukommen, kommt natürlich auch wieder das Konservierende und sagen, Moment, bewegen die sich zu schnell. Also ich würde fast den Vorwurf machen, dass der Kulturbetrieb zu langsam war für das, was Deutschland gemacht hat und dass der Rechtsruck jetzt so eingreifen kann, weil die Kultureinrichtungen noch nicht so gegangen sind. Denn wenn Sie sich die Dresdner Erklärung ansehen, da sind ja sehr etablierte Autorinnen dabei gewesen, von Monika Maron bis, wir kennen sie ja alle. Also da war man auch tatsächlich überrascht, dass Autorinnen, die man bisher dem Kulturbetrieb zugedacht hat, plötzlich sich als so konservativ in ihren Positionen äußerten. Oder Literaturkritiker, die plötzlich auf Blogs schreiben, wo man eher gedacht hätte, huch, das ist jetzt weiter rechts, als wir dachten. Ich glaube, da zeigt sich plötzlich Gesicht, weil aber sich auch so viel tut. Nehmen wir das Maxim Gorki Theater oder eben, dass die Museen ein ganz großes Programm haben zur Diversifizierung.
Wenn ich nach einer Strategie frage, meinen Sie, genau diese Diversifizierung könnte eine Strategie sein, sowohl in den Museen wie auch in den Theatern, Herr Ulrich?
Nun gut, das ist ja, was Sie jetzt hier Strategie bezeichnen, das ist ja tatsächlich zum Glück seit einiger Zeit jetzt schon endlich, sicher zum Teil zu spät, Realität. Der Rechtsruck ist ja eher schon die Gegenstrategie oder die Reaktion auf diese Strategie. Und das ist für mich noch eine sehr problematische Sache oder ein Paradox erstmal. Diejenigen, also wir haben einerseits diesen Rechtsruck, es gibt mehr Stimmen, die sich hier artikulieren. Zugleich behaupten diese Stimmen von sich selbst, sie seien unterdrückt. Und sie können sich sehr schnell als Opfer, als Dissidenten in Szene setzen und damit eine starke, eine heroische Position einnehmen. Und da braucht man jetzt eigentlich eher wieder Strategien, um das zu verhindern. Also gerade natürlich in Ostdeutschland ist dieses Thema sehr virulent. Das war für mich eines der prägenden Motive dieses Debattenjahres. Immer sehr schnell davon die Rede, man lebe in der DDR 2.0. Also es gäbe wieder überall die Gesinnungsschlüffler, die Meinungskorridore, die Politkommissare, das sind alles beliebte Vokabeln in diesem Zusammenhang. Und dagegen muss man, glaube ich, vor allem ein Mittel finden, deutlich zu machen, dass nur weil jemand widersprochen wird, wenn er eine rechte Meinung äußert, wir hier nicht ein Revival einer DDR erleben.
Ja, das ist ja das Klassische, man wird ja wohl noch sagen dürfen, was ja immer das Intro ist für diese Positionen. Und dann werden, da komme ich nochmal drauf zurück, beide Positionen auf ihren populistischen Kern reduziert und aufeinander losgelassen, statt die Debatte in ihrem Kontext und in ihrer Komplexität. Also das sehe ich im Moment als das ganz große Problem. Und das hat natürlich auf Bühnen, in Büchern, in intellektuellen Debatten hat das natürlich sehr viel Raum, aber die bleiben ja auch für sich. Aber
Sie meinen, die Komplexität ist das Problem?
Die Komplexität der Probleme, die nicht wahrgenommen wird, wahrgenommen werden will. Übrigens auch der Klimawandel ist einfach ein so komplexes, nicht nur in der Zukunft liegendes, sondern auch so komplexes Phänomen, dass sich dem zu stellen einfach wirklich sehr viel verlangt. Mhm. Aber eben ein Verhältnis zur Identität, zu einem Land, das sich lange abgeschottet hat und jetzt viele Zuwanderer hat, das sich völlig verändert. Natürlich ist es komplex und natürlich gibt es dafür und wider. Und diese Reduktion auf populistische Kerne, und zwar auf beiden Seiten, da sehe ich ein ganz großes Debattenproblem.
Gut, aber dann nochmal gefragt, wenn wir jetzt nach Strategien suchen, die hilfreich sein können in so einer Situation, braucht man zum Beispiel Handreichungen? Es gab eine Broschüre vom Justizsenat und vom Bundesfamilienministerium mit solchen Handreichungen, mit Tipps und Hilfsangeboten für Kulturinstitutionen. Da stand dann zum Beispiel, man solle selbst Falschaussagen und Schmähkritik zum Beispiel meiden. Ist dann so etwas hilfreich?
Also ich finde amtliche Anleitungen, wie man sich in kulturellen Debatten verhalten soll, eher befremdlich und fand auch es dann nicht zufällig, dass das eine harsche Debatte ausgelöst hat. Da ging es dann auch um Details in dieser Erklärung, über die man auch streiten kann. Aber ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, dass man sich als mündige Bürgerin und mündiger Bürger dagegen wehrt, dass man jetzt eine Handreichung für Diskussionen im kulturellen Raum bekommt. Also das ist, glaube ich, nicht der Weg, den es gehen darf, sondern wir müssen uns selbst überprüfen, wie schmal wir denken und uns aufs Gegenüber einlassen und es einladen, mit uns das Thema zu weiten.
Große Debatte, Entschuldigung, wenn ich das kurz einbringe hier, die es gegeben hat im Juni um den AfD-nahen Künstler Axel Krause. Da ging es darum, ob er bei der Leipziger Jahresschau ausstellen durfte. Letztlich hat er dann nicht teilgenommen. Das ist jetzt so eine ganz konkrete Situation. Da kann man eine ganz konkrete Haltung dazu entwickeln, Frau Marinitsch. Hatten Sie eine im Juni?
Ich habe das gelesen und ich finde das in Ordnung, wenn Leute sagen, wir wollen das nicht. Ich weiß, man debattiert dann immer, man hat immer Angst, dass die sich dann ausgeschlossen würden. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, Identitätspolitik heißt eben, dass es viele Verständnisse von Gruppen gibt. Und das ist eben, diese Gruppe sind nur eine. Und eine Demokratie hat auch mal das Recht zu sagen bei einer Ausstellung, nee, das ist jetzt nicht Teil unseres Konzeptes. Und umgekehrt passiert das ja ganz vielen anderen Minderheiten und Identitäten in diesem Land ständig, dass sie nicht irgendwo eingeladen werden, dass sie nicht Teil von was sind. Und es gibt meistens gar keinen Aufschrei. Also die Ausgrenzungsmechanismen gegenüber Minderheiten sind ja viel stärker als gegenüber den Gruppen, die sich jetzt im Moment als ewig ausgeschlossen definieren.
Die Frage ist es, ob es eine schlaue Strategie ist.
Nö, das
weil,
ist es nicht.
Weil
das
Ausgrenzung immer eben diesen Opferstatus, der ja eine der Hauptmythen ist, einfach ausweitet. Deswegen fand ich es nicht klug.
Ich hätte es klüger gefunden, vielleicht den gar nicht von Anfang an einzubinden. Also,
richtig verstanden haben, ist das Werk ausgewählt werden und erst dann wurde dem klar, dass das ein AfD-Sympathisant ist. Das finde ich jetzt dann wiederum interessant. Ich habe gesagt, was da hätte ich als Kurator dann Schwierigkeiten, ihn auszuladen, so unangenehm ist mir.
Ja, es war noch ein bisschen komplizierter. Hier in Leipzig war ich ja sozusagen vor Ort. Also er wurde schon eingeladen, im Wissen um seine politische Haltung und um ihn ein Stück weit, wie es Beteiligte gesagt haben, zu rehabilitieren dafür, dass er letztes Jahr seine Galerie verloren hat, aus politischen Gründen, weil der Galerist das nicht mehr vertreten konnte, seine Arbeiten bei Sammlern stark zu machen, wenn er politisch eine so andere Ansicht hat. Und als es dann erstmal nur eigentlich kritische Nachfragen gab über die Beteiligung von Krause an der Jahresausstellung, dann hat das Gremium, das ihn erst eingeladen hat, sofort zurückgezogen und ihn wieder ausgeladen. Aber eben dann gleich wieder sich selber in so eine Opferrolle begeben, dass man das eben ja heute dann eben offenbar nicht mehr tun darf. Also man hätte das auch durchstehen können und vielleicht auch nochmal begründen können mit künstlerischen Argumenten, warum man ihn jetzt ausgewählt hat, so eine Ausstellung, wo ungefähr 40 Künstlerinnen und Künstler beteiligt waren.
Und hätte man keine Debatte gehabt.
Ja, die ganze Debatte ist entstanden und hatte eine Folge. Er hat nämlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen durch diese Medienpräsenz.
Ja, und auf Antrag der AfD-Bundestagsfraktion ist jetzt sogar eins seiner Gemälde in der Sammlung des Bundestags gelandet.
Gut, lassen Sie uns noch einen anderen möglichen Weg betrachten, wie Künstler sich einbringen können, Kulturschaffende sich einbringen können. Man könnte auf Demonstrationen gehen. Es gab in Brandenburg, Sachsen und Thüringen in diesem Jahr 2019 die Demonstrationen Wann, wenn nicht jetzt. Also ja, für Demokratie, für das Gemeinsamsein, gemeinsam Leben. Waren Sie dabei, Herr Ulrich?
Nein.
Nein? Wäre es aber aus Ihrer Sicht ein Weg, sich zu positionieren als Kulturschaffender?
Ja, selbstverständlich schon, wobei dafür ein bisschen was Ähnliches gilt für mich, wie das, was Herr von Trotha auf diese Handreichungen bezogen gesagt hat. Man will sich ja vielleicht doch eher auch mit seinen ganz spezifisch eigenen Mitteln hier einsetzen innerhalb einer Debatte und nicht ein zu stark vorgegebenes Format jetzt nochmal einfach auch mitbedienen. Und gerade wenn es um diesen Typ von Debatte ging in diesem Jahr, habe ich da auch selber eine mit ausgelöst, auch gerade bezogen um Rechtsruck im Bereich der bildenden Kunst und ja, in Folge davon doch in sehr vielen Gesprächen und Diskussionen zu tun gehabt, da ein bisschen das Feld zu klären und das war dann für mich an der Stelle wichtiger, als jetzt an solchen Demos mich zu beteiligen.
Also ich finde das doch auch nochmal sehr wichtig, weil man zurückdenkt an München, an Lilienthal und dass einfach auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler im Moment das Gefühl haben, sobald sie irgendwie im öffentlichen Dienst dann tätig sind, dass durch die politische Gegenwart das dann instrumentalisiert wird zu einer gewissen Neutralitätsverpflichtung. Als hätten wir sozusagen nicht eine Pflicht, jeder hier einer demokratischen Grundordnung treu zu sein, sondern eine absolute Neutralität darbieten müssten. Und da wird es für Künstlerinnen und Künstler wirklich kritisch. Da geht es ans Eingemachte. Welche Stücke darf ich spielen? spielen, dürfen meine Stücke eigentlich kritisch gegen die Politik sein? Und vorhin fiel so die Idee, dass sich einige als Wahrerin der Hochkultur inszenieren. Das finde ich schon nicht ganz richtig. Sie inszenieren sich natürlich auch eben dauernd als Opfer und man darf deren Dinge nicht kritisieren. Es ist ja nicht so, dass Kunst nur AfD oder Rechte kritisieren würde. Sie kritisieren ja jeden. Sie kritisieren alles, was ihnen irgendwie bemerkenswert vorkommt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie politisch Signale setzen, auch in den Kommunen, in denen sie tätig sind, gerade bei Theatern zum Beispiel.
Absolut, wobei ich der Meinung bin, dass die Demonstration gerade ein Mittel ist, was, also die Kulturschaffenden haben andere Möglichkeiten. Ja. Die publizieren, die sind präsent, die machen Theater, die sind im Radio, die schreiben Bücher. Die Demonstration ist, wie Fridays for Futures zeigt, ein Medium, eine Äußerungsform für sehr viel größere, weitere, andere Bevölkerungsschichten, meiner Meinung nach, die dieses Mittel sonst nicht haben. Und ich finde es ein bisschen unbeholfen, wenn Künstlerinnen und Künstler sich nicht ihrer Mittel bedienen, sondern auf diese Form verfallen.
Also warum schließt sich das aus? Warum schließt sich das denn aus? Also ich denke, ich will uns auch
nicht überbewerten. Ich finde es nicht so effektiv.
Also es ist doch schon sehr effektiv. Ich denke, das ist ein guter Schritt, dass Künstlerinnen und Künstler eben nicht mehr so abgehoben, ich bin in meiner Institution, mache es mit meinen Mitteln, sondern ich bin auch Teil dieser Gesellschaft und möchte auch da um Solidarität bitten.
Ja, ich würde allerdings schon sagen, Demonstrationen sind jetzt erst einmal schon primär das Mittel derer, die keine Stimme haben oder sonst zu wenig Möglichkeiten haben, sich zu artikulieren. Und das trifft für intellektuelle Künstlerinnen und Künstler ja erstmal nicht so sehr zu. Die haben ja
Kompromissangebot, mehr interdisziplinär, mehr Zusammenwirken von den verschiedenen Sparten zu etwas Neuem.
Zu etwas Neuem. Das ist ein sehr schöner Satz. Hans von Trotha, Journalist, Historiker, hier zu Gast auch der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich und die Schriftstellerin Jagoda Marinic. Und Silvester steht unmittelbar bevor. Wir sprechen aber gleich nochmal weiter. In diesem alten Jahr, in 2019, werden wir über die Toten dieses Jahres sprechen. Aber zuerst Musik, Jerry Lee Lewis and the Nashville Teens. Money, that's what I want.
Why don't you break down, honey, and give me just a little bit of that money? Birds and bees and even. Whoa, that's a word.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und es ist die unwiderruflich letzte Ausgabe von Fazit 2019. 2020 steht unmittelbar vor der Tür und meine Gäste sind weiterhin die Schriftstellerin Jagoda Marinitsch, der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich und der Historiker Hans von Trotha. Bevor wir aber hineinrutschen ins neue Jahr, wollen wir nochmal zurückblicken. Wer ist 2019 gestorben? Gestern starb in Berlin der Opernregisseur Harry Kupfer. Maria Osowski erinnert an ihn.
Ich muss wohl vergessen haben, alt zu werden, hat Harry Kupfer oft gesagt. Und ich bin nur im Theater ich selbst. Sein ganzes Leben war bezogen auf die Bühne und die Oper. Mit 16 ist der Berliner Schüler für 3 Tage schwer erkrankt. Kupfer lag im Bett, gepackt von einem Rausch, der ihn ein Leben lang begleitet hat. Er war Tristan und Isolde begegnet. Wagner hat ihn mit allen Sinnen gepackt. Kupfers Ring in Bayreuth 1988 geriet zu einem Triumph und zu einem Abgesang auf die DDR, zu einer Parabel des Untergangs. Kupfer, inspiriert von Walter Felsenstein, hat in Leipzig, Halle, Dresden und an der Berliner Staatsoper inszeniert. Sein Haus aber war die Komische Oper, die er 21 Jahre geleitet hat. 1986 hat Harry Kupfer dort zu Silvester Lehars Lustige Witwe als Parabel inszeniert.
Die braunen Machthaber haben sich Silvester dann an einem der Berliner Theater immer die Lustige Witwe gewünscht, was noch umso erstaunlicher ist bei den Textautoren, dass die jüdisch waren. Man hat dem Lehar das nie zum Vorwurf gemacht, man hat das Stück nie diffamiert. Wahrscheinlich wurde dieses Stück in dieser Zeit gebraucht. Und all diese Gedanken, glaube ich, sollte man nicht verschweigen, wenn man das Stück heute noch mal macht.
Politische Bezüge, aktuelle Verweise gehörten immer zu Kupfers Inszenierungen. Abgehobene Metaebenen haben ihn nie interessiert. Die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die Frage, wer befiehlt oben, wer gehorcht unten, das war ihm wichtig.
Und jetzt hier im Studio, bevor wir gleich in der großen Runde weitersprechen, mein Kollege, der Opernkritiker Uwe Friedrich. Herr Friedrich, erinnern auch Sie sich an Harry Kupfer als an einen Mann, dem es immer auch ums Politische ging?
Das ist auf jeden Fall eins seiner Kernanliegen gewesen. Gerade in seinen Ost-Berliner Inszenierungen an der Komischen Oper, von denen sicherlich die Zauberflöte in Erinnerung bleibt, wo es so eine Altherrenmannschaft gab, die eindeutig dem Untergang geweiht war, so eine verknöcherte Bande von Herrschern. Und jeder, der Augen im Kopf hatte und sein Gehirn eingeschaltet hat, der hat die Parallelen hergestellt zur SED-Herrschaft, zum Politbüro, zum Zentralkomitee. Also er hat hier in Ost-Berlin sich nicht etwa ausgeruht oder an die Mächtigen rangekuschelt, sondern er hat deutlich Kritik geübt am real existierenden Sozialismus.
War er insofern mutig?
Ob das so mutig war? Ja. Zum einen ja, weil er natürlich auch eine Projektionsfläche für all diese Unzufriedenen war. Die Künstler erkennen die Probleme im Land. Es wird Kritik geäußert. Andererseits war die Komische Oper natürlich auch ein hochgradiger Exportartikel, Kulturexportartikel der DDR. Die Herrschenden wussten schon auch, was sie an ihrer Komischen Oper und diesen politischen Anmerkungen hatten. Also das war ein durchaus sicherlich auch nicht unproblematisches Verhältnis, aber er hat sicherlich auch nicht einfach das Lied der Herrschenden gesungen.
Er ist schon in den 80er Jahren auch in den Westen gekommen, hat zum Beispiel in Köln inszeniert, wollte aber immer im Osten bleiben. Warum? Hat er daran geglaubt, dass der Sozialismus letztendlich dem Kapitalismus überlegen sei?
Ich denke, er hielt den Sozialismus für auf jeden Fall moralisch überlegen. Das hat man auch in den späten Jahren, wenn man ihn jetzt getroffen hat, als er an der Staatsoper dirigiert hat, sehr deutlich gemacht, dass er eher links denkt und eher fortschrittlich liberal, sagen wir mal, und sicherlich nicht konservativ, reaktionär und affirmativ. Ich glaube schon, dass er den Sozialismus für überlegen gehalten hat und auch von einer Rückkehr des Sozialismus geträumt hat, aber wie gesagt nicht unkritisch dem real existierenden Sozialismus gegenüber. Andererseits war er natürlich auch immer der Theatermann, der auf die Effekte gesetzt hat, der auf die Musik gehört hat, der auf die Effekte gesetzt hat, der wirklich Theater machen wollte in erster Linie, noch bevor er Gesellschaftspolitik oder gar Tagespolitik hätte machen wollen. gefallen.
Sie haben auch viele Wagner-Opern von ihm gesehen, natürlich. Er hat Wagner geliebt und er hat es auch gut gekonnt. Welche Inszenierung ist Ihnen ganz besonders im Kopf, wenn Sie an seine Inszenierungen denken?
Vor allen Dingen immer noch abrufbar vorm inneren Auge ist sein erster Parsifal an der Staatsoper, der dieses Werk in so eine Arno-Breker-Ästhetik reinbrachte, das ganze Protofaschistische dieser Männerbündelei so deutlich machte, dass man schon ziemlich angewidert wirklich aus dem Opernhaus kam. Es war ein musikalischer Rausch, musikalisch eine herausragende Aufführung, szenisch so zum Nachdenken, auch zur Kritik an Wagner anregend, was ihm in vielen anderen Inszenierungen, auch bei anderen Komponisten gelungen ist. Das ist sicherlich, was bleibt, diese Stücke zu befragen, zum Nachdenken, auch zur Kritik an seinen Arbeiten anzuregen. Vieles davon kann man nach wie vor auch auf DVD, auf Video sich anschauen. Das war wirklich die große Stärke von Harry Kupfer.
Danke an Uwe Friedrich und Stefan Keim. Fasst jetzt zusammen, wer in diesem Jahr, in 2019, aus dem Kulturbereich auch gestorben ist.
Was diese hohe Wand aus 100 Fächern mir verenget, der Trödel, der mit tausendfachem Tand in dieser Mottenwelt mich dränget.
Bruno Ganz spielt Faust. Kein Wort wurde gestrichen. Der erste Teil dauerte 8, der zweite 14 Stunden lang. Das war im Jahr 2000, eins der wahnsinnigen Projekte des Regisseurs Peter Stein, eine Aufführung für die Ewigkeit, die auf DVD festgehalten wurde. Bruno Ganz war seit den 70er Jahren, als er mit Stein und dem für ihn ebenso wichtigen Regisseur Klaus-Michael Grüber an der Berliner Schaubühne arbeitete, einer der Protagonisten des deutschsprachigen Theaters. Immer vielschichtig, intelligent und sensibel und auch brachial kraftvoll, wenn es sein musste. Jemand wie er spielte den Faust nicht einfach so.
Meine 8 Monate Proben, das hört sich für jemanden, der diesen Beruf nicht hat, an wie Paradies. Das ist einfach lang, aber das ist bei über 11.000 Versen und das ist eine kurze Zeit.
Auch im deutschen Film war Bruno Ganz ein prägender Hauptdarsteller. Den meisten wird er als Adolf Hitler im Film Der Untergang im Gedächtnis bleiben. Eine heikle Rolle, die er mit großem Fingerspitzengefühl verkörperte. Mit Hannelore Elstner, Liz Verhoeven, Ursula Karuseit, Lisa Martinek und Ellen Schwiers starben bedeutende Charakterdarstellerinnen. Anna Karina war mit ihren abgründigen Blicken unter der Ponyfrisur das Gesicht der Nouvelle Vague. Hollywood verlor mit Peter Fonda einen Schauspieler, der seit dem Film Easy Rider für ein neues amerikanisches Kino stand und außerdem einen der letzten Stars aus den 50er Jahren, die Sängerin und Schauspielerin Doris Day. In Alfred Hitchcocks Thriller Der Mann, der zu viel wusste, zeigte Doris Day, dass sie mehr konnte, als die blonde Sauberfrau in harmlosen Komödien zu sein. In einer ganz anderen Welt wuchs die Schriftstellerin Toni Morrison auf. Als sie 2 Jahre alt war, wurde ihrer Familie das Dach über dem Kopf angezündet, weil die Eltern mit der Miete im Rückstand waren. Täter war der Vermieter. Gegen den Rassismus zu kämpfen und die eigene Integrität zu bewahren, wurde zur Lebensaufgabe der Autorin. Ihr berühmtestes Buch heißt Menschenkind und erzählt von den Folgen der Sklaverei.
Racism is a construct, a social construct. Money can be made off of it. People who don't like themselves can feel better. So it has a social function.
Rassismus ist ein soziales Konstrukt, sagt Toni Morrison. Man kann damit Geld machen. Und Menschen, die sich selbst nicht mögen, fühlen sich besser. Eine kluge Analyse der Nobelpreisträgerin für Literatur. Sie ist ebenso verstorben wie die Sängerin Jessie Norman. Sie erhob ihre Ausnahmestimme oft für Gleichheit und Gerechtigkeit. Neben vielen wundervollen Aufnahmen von Werken aus sehr verschiedenen Stilrichtungen hinterließ sie den Satz: Schubladen sind nur für Socken gut. Die Musikwelt verlor außerdem den Komponisten und Dirigenten Hans Zender, Maris Jansons, André Previn und Jacques Lussier, der mit Play Bach Barockmusik und Swing verband, als das noch eine Pioniertat war. Theo Adam war ein legendärer Bassbariton und galt als berühmtester Sänger der DDR. Der Tscheche Karel Gott hatte eine strahlende Stimme mit großem Tonumfang und konnte neben Schlagern auch Rock singen. Der brasilianische Gitarrist João Gilberto galt als Erfinder des Bossa Nova. Mary Fredrickson, die Sängerin des Popduos Roxette, war erst 61, als sie an Krebs starb. Und Ginger Baker galt nicht nur mit seiner Band Cream als einer der besten Schlagzeuger seiner Generation. Er machte das Spiel auf zwei Bassdrums populär. Karl Lagerfeld war nicht nur einer der einflussreichsten Modeschöpfer, seit er Anfang der 80er Jahre die kreative Leitung von Chanel übernahm, er gestaltete sich selbst zur Medienikone. Mit Sonnenbrille und grauem Zopf war er als Figur auch bei Menschen bekannt, die sich kein bisschen für Mode interessieren. Und er nahm in Interviews und Fernsehshows kein Blatt vor den Mund.
Natürlich war das früher einfacher, weil es nicht so viel Vergangenheit gab wie heute und so viel in der Gegenwart, was es früher nicht gab. Aber schließlich kann man das ja trainieren. Leute trainieren alle ihren Körper rein, machen Gymnastik, was weiß ich nicht. Die können ihren Kopf ja auch mal ein bisschen trainieren. Da stirbt ja auch keiner dran.
Peter Lindberg prägte mit seinen Schwarz-Weiß-Bildern die Modefotografie und zeigte oft selbstbewusste Frauen. Der Kunstsammler Frieda Burda starb ebenso wie der Filmproduzent Arthur Atze Brauner. Judith Kerr wurde 95 Jahre alt und erlebt nun nicht mehr, dass ihr Roman Als Hitler das rosa Kaninchen stahl als Filmversion in den Kinos läuft. Zwei wunderbare Zeichner gaben 2019 den Stift ab, Mordillo und Tommy Ungerer. Die Welt der Satire trauert um den Kabarettisten und hinreißenden Boxkommentator Werner Schneider und um Wiglaf Droste, den viele zu Recht als neuen Tucholsky bezeichneten, ein liebevoller Worte- und Begriffeverdreher von ausgesucht hinterhältiger Komik.
Im April gab es eine dreiwöchige Interimszeit, in der sich die Welt in deutlich verbessertem Zustand präsentierte. Die Welt war ohne Papst. Diese schöne Phase hätte man gern noch ein bisschen ausdehnen können. So circa 1 bis 3 Jahrhunderte für den Anfang.
Wiglaf Droste im Stück von Stefan Keim. Er hat die Kulturtoten des Jahres 2019 hier für Fazit in Deutschlandfunk Kultur gewürdigt. Und in dieser letzten Stunde des Jahres weiterhin meine Gäste, die Schriftstellerin Jagoda Marinitsch, der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich und der Journalist Hans von Trotha. Frau Marinitsch, hat Ihnen in der Würdigung von Stefan Keim jemand gefehlt?
Nein, gefehlt hat mir niemand. Ich habe aber ja zwei Personen, die ich doch bestimmte Erinnerungen habe, nämlich Anna Karina heißt sie, ne? Die Schauspielerin, die gestorben ist von der Nouvelle Vague. Und ich weiß, dass ich im Studium am Anfang diesen Film Alphaville zigmal diese Szene geguckt habe, wo sie am Fenster steht und dieser Mann hinter ihr und sie auf Französisch fragt, qu'est-ce que c'est l'amour? Und er fängt an, ihr all diese Dinge zu erzählen, die vielleicht Liebe sein könnten. Das hat mich damals schwer fasziniert und auch sie mit ihrem Blick. Und die andere Person, das ist wahrscheinlich klar, ist Toni Morrison, weil kaum eine Autorin mein Denken so geprägt hat wie sie. Sie hat diesen krassen Satz, die Funktion des Rassismus ist Ablenkung. Das heißt, man tut Menschen das an, dass sie eigentlich nie über die wichtigen Dinge reden können, sondern man gezwungen ist, sich für sein So-Sein zu rechtfertigen. Und Toni Morrison ist sicherlich eine der prägendsten Denkerinnen und Autorinnen für mich als Schreibende, auch als Kolumnistin.
Zum Glück kann man die Bücher weiter lesen. Die Schriftsteller, die Menschen sterben, aber das Werk stirbt ja nicht. Hans von Trotha, wen haben Sie vermisst oder besonders sozusagen in dieser Würdigung auch selbst erfüllt?
Erfüllt ist das richtige Wort, Gänsehaut bekommen. Es ist Jesse Norman. Wer sich mit klassischem Gesang, mit Gesangskunst beschäftigt, kommt an ihr nicht vorbei. Für die, die jetzt gleich, wenn das neue Jahr anfängt, sich vornehmen wollen, das im Jahr 2020 mal zu probieren, ist sie eine wunderbare Einstiegsdroge. Diese gewaltige Stimme, diese großartige Frau, übrigens auch in der Bürgerrechtsbewegung sehr engagiert. Und sie kam in den Rückblicken, teilweise kamen sie mir einfach auch zu schwach weg, weil sie sehr populäre Sachen gemacht hat. Sie hat zum Jubiläum der Revolution auch vom Eiffelturm die Marseillaise geschmettert. Das konnte sie, da war sie sich nicht zu schade. Aber sie hat vor allem fantastische Interpretationen von klassischen Liedern hinterlassen, Gott sei Dank auch, weil die Sänger ja heute, Rinnen und Sänger heute Gott sei Dank ja auch ihr Nachleben haben, die einfach bleiben sind und die absolut umwerfend sind. Und diese Stimme, zu früh verstummt, wird sehr fehlen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Debatten dieses Jahres blicken, es gab ja wirklich ganz viel zu diskutieren 2019. Den Nobelpreis an Handke, den Brexit, das Bauhausjahr, Rezo und das YouTube-Video, die brennende Kathedrale in Notre Dame auch. Wir haben jetzt in dieser Stunde zwei Themen rausgepickt. Wir haben über den Klimawandel gesprochen und den Rechtsruck in der Kunst. Was nehmen Sie mit aus gerade diesen beiden Debatten in das Jahr 2020? Oder anders gefragt, was wünschen Sie sich, Frau Marinitsch?
Also ich wünsche mir für das Thema Klimawandel, dass aus dieser Bewegung der Straßen nochmal eine ganz andere reale politische Durchschlagkraft entsteht. Man fragt sich immer, jetzt seid ihr auf die Straßen, alles Superlative, wo geht's hin? Das heißt, ich wünsche mir wirklich, dass es eine neue Organisationsform gibt, die ins Politische, in den Politikbetrieb hineinschlägt und da wirklich klar macht, es muss etwas passieren und dass die Jugendlichen nicht aufgeben, die Ersten hören ja auf, dass die Debatte nicht veräppt, dass sich immer mehr Menschen auf ihre Art einbringen. Und für die Kultur wünsche ich mir, dass wir Identitätspolitik eben nicht verstehen als das Zuwenden zu jenen, die sich gerne als Opfer inszenieren, sondern als Schaffen von Räumen für vielen. Da haben auch Opfer mal Platz, da haben auch Rechte und Konservative ihren Platz und dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind, die eben neue Konflikt- und Diskussionsformate, auch neue künstlerische Formate finden muss.
Das ist ja gar keine leichte Aufgabe. Gerade das gemeinsam Debattieren, Hans von Trotha, ist, glaube ich, das, was wir pflegen müssen. Weil oftmals stehen die Meinungen unversöhnlich gegeneinander und genau das darf nicht sein, sondern man muss im Gespräch bleiben.
Genau, also deswegen komplexere Debatten, größere Debatten. Die Debatte soll auch weiterhin die Form sein, die sich ausweitet und immer wichtiger wird. Und ich möchte quasi als Hoffnung auf das nächste Jahr. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass die Debatten auch wirklich wichtiger geworden sind und mehr wahrgenommen werden. Und für die Form der Debatte möchte ich noch an einen Toten erinnern, der gerade noch 2018 gestorben war, aber so kurz vor Weihnachten, dass er wirklich ein bisschen untergegangen ist damals. Er wurde dann im Frühjahr noch sehr gefeiert, als er seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Es handelt sich um den ganz großen Meister der ganz kleinen Form der Literatur, F.E. Bernstein. Und der hat die Form des Kurzgedichtes sehr geprägt. Sein berühmtestes kennen die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, nämlich die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das ist von ihm. Aber von ihm gibt es auch ein Gedicht, das für mich diese beiden Sachen ein bisschen zusammenfasst. Und mein Wunsch an die Zukunft wäre, diese Form der Leichtigkeit und des Humors auch in die schweren Debatten zu bringen. Also wir haben ja einerseits den Klimawandel, das ist die Apokalypse, andererseits den Rechtsruck, da geht es um den Untergang des Abendlandes. Also es auf jeden Fall verschwindet immer was und von F.E. Bernstein gibt es dieses wunderbare Gedicht mit dem Titel Der Untergang des Abendlandes und es lautet Der Untergang des Abendlandes, gerade war es noch da und dann verschwand es.
Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Danke, Hans von Trotha, Journalist hier in Berlin. Danke auch an die Schriftstellerin Jagoda Marinitsch in Mannheim und den Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich in Leipzig.
Ja, ja, danke, vielen Dank.
Danke Ihnen, und guten Rutsch.
Gutes neues Jahr.
Alles Gute.